Massiv.
Kreativ.
Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz.
Herzlich willkommen zu Massiv Kreativ. Ich freue mich sehr, heute über Zoom mit Peter Spiegel verbunden zu sein. Herr Spiegel, schön, dass Sie sich heute Zeit nehmen konnten.
Ja, ich freue mich auf das Gespräch.
Herr Spiegel, Sie sind Bildungsinnovator, Sie haben Sozialunternehmen gegründet, außerdem Zukunftskonferenzen und Bildungsgipfel initiiert. Sie sind Sachbuchautor und Zukunftsforscher. Und in dieser Funktion oder in dieser Rolle haben Sie einen Megatrend entdeckt, über den ich heute gerne ausführlicher mit Ihnen sprechen möchte, nämlich über den WeQ-Trend, die sogenannte Wir-Intelligenz, so würde ich es jetzt erstmal übersetzen. Aber Sie werden uns mehr darüber erzählen. Was hat es damit auf sich mit dem WeQ-Trend?
Ja, also unser Institut, das hieß ursprünglich Genesis-Institut, das war ein Akronym, eine etwa einen halben Kilometer lange Gesamtbezeichnung, und da haben wir es mit Genesis abgekürzt, was ja nichts mit der Schöpfung zu tun hat. Genesis war der Name. Aber wir beschäftigten uns da mit sozialen Innovationen. Sozial meint mehr eben dann auf Verbesserung von gesellschaftlichen Missständen, sind also intentionale Innovationen. Zum Beispiel, wie können wir die Armut beseitigen, kann es ein anderes Banking-System geben? Die Kleinkreditidee von Muhammad Yunus war eine soziale Innovation in diesem Sinne. Oder wie können wir den Brockhaus etwas billiger machen, dafür um ein tausendfach größeres Ausmaß? Wir kennen das alle, Wikipedia. Projekte und daraus abgeleitete Trends, die eigentlich zum großen Teil schon selber Megatrends sind, mit denen haben wir uns beschäftigt. Da haben wir dann 200 dieser derartiger Trends uns angeschaut, die alle mal ja als verrückte Ideen und Gedanken gegolten haben. Wie kann man auf die Idee kommen, Brockhaus zu überwinden? Ja. Die sich durchgesetzt haben, ganz offensichtlich, die Realität geworden sind und eigentlich real existierende Zukunftsdenken sind noch. Und diese real existierenden Zukunftstrends, die drücken eine komplett andere Haltung aus zum Leben. Die haben zwei Eigenschaften, aus denen wir dann einen Meta-Trend entwickelt haben. Das sind ja eben nicht nur Trends, sondern zum Teil selber Megatrends. Nämlich diese beiden Merkmale, gesamtsystemisches Denken und kollaboratives Handeln und Agieren. Gesamtsystemisches Denken heißt im Sinne der Gesamtheit des Planeten, einschließlich deren Grenzen und deren ökosystemischen Gesetzmäßigkeiten. Damit müssen wir, dem müssen wir uns anpassen, sonst schaden wir nicht nur dem Planeten, sondern uns selbst und allen Geschöpfen darauf. Gesamtsystemisch im System, im Sinne von im Symbol der gesamten Menschheit letztlich. Die Menschheit ist unteilbar. Und der zweite Aspekt ist das kollaborative Handeln. Das heißt, diese Menschen, die diese Trends entwickelt haben, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben weniger im kompetitiven, im Wettbewerbsmodus unterwegs sind, sondern gelernt haben, es ist unendlich viel intelligenter für alle, wenn wir zusammenwirken. Der Wettbewerb bindet so viel Kraft, die letztlich eigentlich nur einem dient, dem Wettbewerb, aber nicht der Ideenentwicklung, nicht der Kreativität. Und immer mehr, gerade kreative Menschen haben erkannt, wenn man das Wissen austauscht und teilt, wächst Wissen, wächst Kreativität exponentiell. Also das darf auch exponentiell wachsen, diese Dinge, im Unterschied zu manch anderen materiellen Exponentialkurven.
Ja, Wettbewerb führt ja eher im negativen Sinne zur Verdrängung und zur Zerstörung, aber nicht sozusagen dazu, dass man sich gegenseitig stärkt und zusammen an einer großen Idee arbeitet.
Genau.
Ja. Sie sind ja Journalist, und deshalb würde mich nochmal interessieren, wie sind Sie bei der Erforschung dieses Trends vorgegangen? Also wo sind Ihre Quellen? Mit wem haben Sie auch Gespräche geführt? Das hat sicherlich auch eine ganz wichtige Rolle gespielt.
Also zum einen waren wir durch die Zielsetzung bei der Gründung unseres Instituts, waren wir ja fokussiert auf Lösungen, die es in der Welt bereits gibt, wie eben diese beiden erwähnten Beispiele oder auch zu Initiativen, um eine Kreislaufwirtschaft zu denken und Realität werden zu lassen. Also in dieser Welt haben wir uns bewegt und wir haben, ja, es ist keine Übertreibung, Tausende dieser bahnbrechenden Projekte dadurch kennengelernt. Also wir waren mitten im Teil dieser Community und haben uns zum Ziel gesetzt, an einem Ökosystem zur Förderung von sozialen Innovatoren mitzuwirken, mit den Konferenzen, mit Publikationen auf die unterschiedlichste Art und Weise. Und letztlich hat sich aus dieser Erkenntnis, dieser Gedanke nahezu aufgedrängt. Dahinter steckt eben stecken diese beiden Meta-Trend-Merkmale. Dazu habe ich zunächst mal einfach ein Essay verfasst, wo ich für meine Gedanken, die ich daraus abgeleitet habe, aus dieser jahrelangen Beschäftigung damit, die habe ich artikuliert. Und dann haben wir zusammen eben auch eine Studentengruppe einer Universität in Berlin beauftragt, das genau zu untersuchen. Das war ein ganz normaler wissenschaftlicher Auftrag. Und die haben das erstens bestätigt und zweitens dafür die Bestnote bekommen.
Ich fand es ganz interessant, weil Sie haben in einem anderen Interview erzählt, dass es die Hochschule der Künste in Berlin war. Also keine wirtschaftswissenschaftliche Universität. Da habe ich gleich aufgehorcht als Kreativschaffende. Warum gerade diese Hochschule?
Weil es geht letztlich um Kreativität dabei. Diese kreativen Leistungen, dieser sozialen Innovationen, die traten ja aus dem klassischen normalen Denken und Denkmustern heraus. Also wenn man etwas nicht für möglich erachtet, weil es irgendwelchen Ideologien und alten Erkenntnissen widerspricht, ja, dann kann man auch da in der Richtung nichts entwickeln und nichts entdecken und nichts umsetzen. Ja. Deswegen haben wir diese Entscheidung getroffen. Die Wirtschaftswissenschaften, die sind bis heute noch zum großen Teil eigentlich Gefangenen von ideologisch verfestigten Meinungen über die Welt. Zum Beispiel über Competition als praktisch die Triebkraft der menschlichen Entwicklung. Evolutionsforscher, Gehirnforscher haben das ja längst widerlegt, diese These, stört aber bis heute sehr viele Wirtschaftswissenschaftler überhaupt nicht. Die wollen nicht loslassen bei ihren Dogmen. Also selbst Wissenschaft kann und gleitet immer wieder auch in Dogmen ab, weil es eben dieses zweite Element, das ist im Prinzip nicht vorhersagbar. Das ist eben das, was man als Kreativität nennt. Oder was Sir Ken Robinson mal genannt hat, oder was auf den Punkt gebracht hat mit dem Satz Imagination is what makes us human. Das macht den Menschen aus in seinem Wesen. Ja, und wenn man die Natur als eine Maschine betrachtet, dann kann man dem unmöglich gerecht werden, dem Wesen des Menschen. Das war der Grund für diese Entscheidung.
Diese Defizite, die Sie in den Wirtschaftswissenschaften eben beschrieben haben, die gibt es ja leider auch in anderen Bereichen der Bildung, also auch in Schulen, in berufsbildenden, akademischen Bereichen. Was muss sich generell gesprochen Ihrer Meinung nach ändern in der Bildung?
Also in der Bildung möchte ich erstmal bewusst eine große Würdigung aussprechen für die Bedeutung von Wissen. Es war unglaublich wichtig, dass man wiederum aus religiös motivierten Dogmen heraus zum Beispiel sich befreit hat und eben gesagt hat, ich möchte es aber genau wissen, ich möchte die Natur verstehen und in der Natur, was ja auch nach religiöser Lehre Schöpfung desselben Gottes hinter allem er ist, einer spirituellen Ebene ist. Aber die menschliche Vorstellung darüber, wie die Natur funktioniert, ja, das ist natürlich begrenzt durch unsere Vorstellungen. Wenn wir uns vorstellen, die Erde ist eine Scheibe und kann auch nichts anderes sein als eine Scheibe, dann ist es fast unmöglich zu entdecken, dass sie tatsächlich mehr ist als eine Scheibe. Ja. Und Deswegen ist die wissenschaftliche Denkweise und das, was dann letztlich die Befreiung zu wissenschaftlichen Denken gebracht hat, unglaublich wertvoll gewesen. Und kein Widerspruch auch zu einer Werteorientierung, überhaupt nicht. Es geht um das Zusammenspiel. Und ja, als das dann freigelassen wurde, freigesetzt wurde, wissenschaftliche Entdeckungen zu machen in der Erforschung, nüchternen Erforschung der Natur, haben wir ja praktisch die industriellen Revolutionen, das war eine ganze Serie von Revolutionen, gebracht. Und deswegen ist es sehr verständlich gewesen, dass in dieser Phase der menschlichen Entwicklung man fasziniert war über diese neuen Entdeckungen. Das schoss aber dann über das Ziel hinaus. Man hatte ein Bildungssystem aufgebaut und im Hinblick auf Wissen und Wissen und Wissen und Wissenerwerb und hat dann die Werteorientierung, die Haltungen und die Kompetenzen, die urmenschlichen Kompetenzen vernachlässigt. So weit, dass dafür eigentlich fast gar kein Platz mehr war. Man hatte gemeint und ein Bildungssystem aufgebaut auf dem Gedanken, dass wir praktisch eine möglichst große Tankfüllung an Wissen aufbauen können. Nun haben wir aber den Punkt überschritten, wo dieses Modell überhaupt noch irgendeine Chance an Zukunftsfähigkeit hat. Denn das Wissen wächst so schnell, dass jetzt dann nach neueren Untersuchungen in bestimmten Fachbereichen ein Student, der ein bestimmtes Fach im Hochtechnologiebereich studiert, im Prinzip ab dem dritten Semester wieder anfangen müssten im ersten Semester, weil um das Neue eben aufzunehmen. Das heißt also, zu nichts anderem mehr kommen kann, als zu studieren und mit Wissen zu beschäftigen. Und da haben eben Bildungsforscher, Kreativitätsforscher, Innovationsforscher und viele mehr die Erkenntnis daraus abgeleitet, mit eben dieser unsicheren Situation, der Dynamik des Wissens, der Veränderung des Wissens und der neuen Realitäten, die durch sowas wie ein Smartphone, wir haben ja das Weltwissen letztlich in unserer Tasche inzwischen und den Zugang, da müssen wir dann dem Konzept von Bildung etwas fundamental verändern. Wenn man das in die Formel bringen will, wir brauchen den Übergang von der Wissensgesellschaft zur Kompetenzgesellschaft. Und mit Kompetenzgesellschaft meinen wir die urmenschlichen Kompetenzen. Diese Kompetenzen sind auch nicht neu. Achtsamkeit, Teamgeist, Kollaboration und viele weitere mehr sind einfach uralte menschliche Kompetenzen, die immer Träger der Kulturen auch waren. Kompetenzen lernt man nicht im kognitiven Modus. Wissen kann man im kognitiven Modus sich großartig aneignen. Ja. Kompetenzen funktioniert letztlich nur mit einer radikalen Verschiebung, nicht Auslöschung des anderen, aber radikalen Verschiebung zu Erfahrungslernen. Das muss in der Praxis passieren und darauf ist unser Bildungssystem überhaupt nicht vorbereitet.
Sie schlagen jetzt ein anderes, nämlich das Zukunftslernen vor und haben das im Grunde auf vier Säulen gestellt. Welche vier Bereiche sind das? Die Sie auch in Ihrem Buch, das will ich natürlich nicht unerwähnt lassen, Future Skills ausführlich vorstellen, das Sie zusammen mit vielen anderen Autoren ko-kreativ und kollaborativ entwickelt haben. Future Skills, was sind das für vier Säulen, vier Bereiche, die Sie dort herausgearbeitet haben?
Ja, also bei diesen vier Bereichen möchte ich vorwegschicken, wir haben festgestellt, dass wieder mal eines passiert ist, dass viele in der Welt an ganz unterschiedlichen Stellen sich in dieselbe Richtung bewegen. Koinzidenz nennt man das dann. Und hier ein Koinzidenzpartner war hier ausgerechnet auch die OECD.
Genau, das ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
Ja, der Bildungsdirektor der OECD, Andreas Schleicher, dem wir die PISA-Studie zu verdanken haben, was im Effekt letztlich das Bulimie-Lernen ja gestärkt hat, Also die haben eine große Bedeutung für das Thema Bildungsveränderung, aber zeitweise ging es eben in die falsche Richtung, die Verstärkung des Bulimie-Lernens, noch mehr Wissen an der Eignung. Aber genau die haben dann festgestellt, dass das überhaupt nicht aufgeht und haben dann eben das, was wir auch unabhängig durch unsere Studien festgestellt haben. Letztlich brauchen wir zunächst eine Orientierung auf Werte. Und das sind im Prinzip die alten Werte, aber die müssen wir anwenden auf das Gesamtsystem, auf den Planeten, weil wir sind nicht mehr Kreaturen im Überlebenskampf, das war mal. Wir sind heute Co-Kreatoren des Planeten. Das ist eine völlig andere Dimension. Und wenn wir da die Teamkompetenz beziehen nur auf unsere Familie, auf unseren Stamm, auf unsere Nation, ja, dann geht das so schief, wie wir im Augenblick ja wirklich dramatisch beobachten können. Dann geht es in Kriege wieder hinein. Dieser Modus ist überlebensgefährlich. Ist völlig unhaltbar. Die Wertediskussion muss gesamtheitlich, gesamtsystemisch gedacht werden. Und letztlich sind die Erklärungen auch aus den Philosophien rund um den Planeten, haben eine große Gemeinsamkeit gefunden. Also gesamtsystemische Werteorientierung, das ist das eine. Und wo aber auch eben die Arroganz der Überheblichkeit, dass einer das alles besser weiß als alle anderen, keinen Platz mehr hat. Der Reichtum besteht darin, indem wir, der kann sich überhaupt erst dadurch öffnen, der Reichtum jedes einzelnen Menschen, wenn er anerkennt, dass das eigene Denken immer begrenzt bleiben wird. Das gilt für alle anderen Menschen genauso. Und deswegen bereichern wir uns durch Zusammenarbeit, diesen kollaborativen Modus. Und wir werden mit diesem Modus eine Explosion unserer eigenen Erkenntnisse sehr schnell dann wahrnehmen können. Und das hat mich seit meiner Jugend geprägt, dieses Denken, und ich habe nichts davon bereut. Also auch sogenannte primitive Kulturen, ich habe so vieles von denen gelernt, was ich in unserem wunderschönen Abendland nicht kennengelernt habe und so weiter und so fort.
So ist ja die ganze VQ-Idee auch in die Welt hinausgetragen worden. Genau. Sie hatten so ein Gefühl, da ist was in der Welt, und haben ihre Entdeckungen mit anderen geteilt, und so ist diese ganze VQ-Idee und die Bewegung ja auch gewachsen. Hätten Sie alles für sich behalten, wären Sie heute nicht an dem Punkt, an dem Sie heute sind.
Ganz genau. Genau. Und interessant ist, dass zum Beispiel jetzt in einem Träger und die Entwicklungslogik in der Welt, Innovationsentwicklung, er hat ja den Wechsel bereits vollzogen zu diesem neuen Denken. Ja, die Methode des Design Thinking, was ein gutes Beispiel dafür ist, wie heute Innovationen entwickelt werden können mit dem VQ-Modus. Die Arbeiten, die sind rausgegangen aus der alten Denke von Forschungslaboren, wo eben die Experten unter sich sind und meinen, untereinander Innovationen entwickeln zu können. Ja, das haben sie geleistet. Ja, nicht wenig, aber die haben überhaupt keine Chance mehr mit Forschungsteams, die hochgradig kollaborativ aufgestellt sind. Also gerade die Unterschiedlichkeit zusammenbringen, Multiperspektivität zusammenbringen, Kompetenzen zusammenbringen, da sprüht der Geist einfach in einer völlig anderen Dimension.
Und vor allem geht es ja beim Design Thinking auch darum, dass man den Nutzer im Blick hat, ne? Dass man sich viel mehr mit den Leuten verbindet, ja, in der Entwicklung von Innovationen, für die diese Innovationen entstehen. Also wirklich mehr auf das soziale Design.
Die nächste Stufe ist der Nutzen. Das ist nicht unbedingt dasselbe. Beim Nutzen kannst du dann eben auch kreatives Katzenfutter entwickeln. wenn das gewünscht wird von jemandem, wie auch immer, um das am Markt zu verkaufen. Aber der Nutzen zum Wohle der Menschheit ist eine Dimension, die mit der Werteorientierung dazu, genau. Die zweite Dimension ist dann eben, sind die Haltungen. In der Wikipedia ist eben das Weltwissen Menschen möglichst kostenfrei zugänglich zu machen, zu jeder Zeit in einer völlig neuen Dimension auch. Also alle diese Trends, die wir vorher untergesucht haben, die drücken eine neue Haltung aus. No? Banking darf nicht nur für Menschen, die schon ein gewisses Vermögen haben, sondern muss für alle zugänglich werden. Banking-Konzepte für alle, die funktionieren. Kleinkreditidee funktioniert wunderbar. Also hinter all diesen Trends, das war praktisch, da waren wir selber schon wunderbar zu Hause in dieser Haltungsebene, haben wir das gründlich erforscht. Und dann kommen die Kompetenzen, um das die vierte Dimension noch zu erwähnen, anzuwenden. Das ist praktisch dem Rechnung tragen, dass das Lernen der Wertehaltung und Kompetenzen Erfahrungslernen ist, die praktische Umsetzung in Projekten. Und die fünfte Disziplin ist natürlich weiterhin Wissen. Aber das Wissen wird durch diese vier neuen Grundsäulen letztlich auf eine ganz andere Basis gestellt, weil ja diese Werte und Haltungen, gesamtsystemische Verantwortung und Zusammenspiel, kollaborative Intelligenz, Wir-Intelligenz, eben berücksichtigen. Dadurch wird eigentlich die Qualität und die Dimension von Kreativität nochmal gesteigert, aber in Verbindung gesetzt mit den ökologischen Grenzen und ganz, ganz wichtig, in Verbindung gesetzt mit den unterschiedlichen Dimensionen von Wohlergehen. Wir haben im Moment eine viel zu starke Verengung des Wohlstandsbegriffs auf materiellen Wohlstand. Glücksforschung hat längst herausgefunden, dass das ein erbärmlicher Zustand ist von des Wohlstandsverständnisses. Und die Future Skills selber, Teamkompetenz, Zusammenarbeit, Achtsamkeit, Authentizität, das sind alles, das ist selbst Wohlstand in Reinkultur. Das ist die neue Dimension von Wohlstand, die gleichzeitig die Eigenschaft hat, die anderen Formen von Wohlstand wie materielle Aspekte gar nicht zu beschädigen, sondern aufzuräumen, in einen Rahmen zu setzen, mit dem dann materieller Wohlstand sich auch weiterentwickeln können. Wenn wir in den Rahmen der ökologischen Gesetze bleiben, ja, dann werden wir vielleicht auch bald, was weiß ich, einen Wasserstoffgenerator entwickeln. Das ist übrigens kein Scherz, das Beispiel ist ernst gemeint. Leute arbeiten an Wasserstoffgeneratoren, wo jeweils so viel an Wasserstoff entwickelt wird, was gerade für eine bestimmte Maschinenleistung gebraucht wird. Dadurch, und das kann man überall einsetzen, und dann hätten wir Wasserstoff als die neue Dimension, die überall zu jeder Zeit verfügbar ist, solange genügend Wasser erhalten bleibt.
Ja, übrigens schon Jules Verne im Ende des 19. Jahrhunderts als die Technologie der Zukunft betrachtet hat. Das kann man in einem Roman nachlesen. Mir fällt der Titel jetzt nicht ein, aber das liefere ich gerne nochmal in den Shownotes dann nach, dass eben wieder ein Kreativer, ein Künstler, ein Vordenker war für eine Bewegung, die sich erst mehr als 100 Jahre später dann hoffentlich durchsetzen wird.
Sehen Sie, jetzt habe ich was ganz Neues dazugelernt. Das wusste ich nicht. Ja, schön.
Ja, Technologien helfen aber nicht immer dabei, sozusagen die Herausforderungen unserer Welt zu lösen. Ja, es war nachteilig, dass so lange geglaubt wurde, alles lässt sich mit Technologien lösen. Und auch jetzt diese Future Skills zeigen ja, wenn man mit neuem Kompetenzlernen an den Herausforderungen arbeitet, dass dann auch viel nachhaltigere Lösungen erreicht werden. In welche verschiedenen gesamtgesellschaftlichen Bereiche soll denn der VQ-Trend hineinwirken? Also wo wollen Sie ihn hineintragen, um auch Veränderungen zu erreichen?
Naja, wenn man diese Erkenntnis, dass gesamtsystemische Verantwortung fundamental ist in einer globalisierten Welt, in einer Welt, wo ja praktisch die Dinge schon alle miteinander vernetzt sind, ja, müssen wir jetzt die Stufe der Vernetzung aller Menschen leisten, im Sinne dieses WQ-Denkens und dieser neuen WQ-Intelligenz, die dann jedem Menschen zugänglich ist und er anwenden kann auf sein eigenes Leben und so weiter. Also die Diskussion um Zielgruppen können wir begraben. Die Zielgruppe sind alle. Und ich möchte es sogar noch schärfer formulieren, wenn wir es zulassen, auch nur zulassen, dass diese neue Dimension der menschlichen Potenzialentfaltung wiederum nur für einen Teil der Menschheit zugänglich wird, dann wird das die Spaltung weiter treiben. Können wir uns unmöglich leisten, weil Menschen, die sich benachteiligt fühlen, haben durchaus hinlänglich Zugang durch das Internet beispielsweise, zu wissen, wie sie eben ihre Wut und ihre Frustration Ausdruck geben können oder noch schärfer formuliert, wie sie dies bewaffnen können, wie sie sich dafür bewaffnen können. Also das sind Realitäten, die wir geschaffen haben. Da können wir auch nicht mehr wirklich aussteigen. Die Lösung ist einfach gesamtsystemisches Denken auf diesen Ebenen, Werte, Haltungen und Kompetenzen für alle zugänglich machen. Und dieses Bewusstsein fördern, dass eben dem Folgen, ja, der Erhaltung des Planeten niemand irgendeinen Nachteil haben muss. Also der Reichtum, der Wohlstand steigt für alle. Und ebenso, wenn die Angst darum, dass man selber etwas verlieren kann, wenn andere etwas gewinnen, macht überhaupt keinen Sinn mehr. Da ist einfach sowas von begrenzt und falsch. Er ist grundfalsch. Ja.
Denn, spielen sicherlich auch die Narrative oder falsche Narrative eine Rolle. Also absolut. Ich glaube, die Grünen hatten ganz lange, vielleicht bis heute, eben immer damit zu kämpfen, dass die Gesamtgesellschaft das Gefühl hatte, die wollen ihnen etwas wegnehmen und sie müssen auf ganz viel verzichten. Aber es wurde zu wenig der Horizont erweitert, dass man eben, wie Sie sagen, ganz viel gewinnt, wenn man eben nicht mehr so verschwenderisch lebt, wenn man sich nicht mit so viel Überfluss umgibt. Dieses Aufräumen von Dingen oder auch im Kopf führt ja dazu, dass man sich eben auf das Wesentliche beschränkt, dass man viele Dinge auch teilen kann. Also ich glaube, eine der großen Erkenntnisse, die auch aus der Kreativitätskultur kommt, ist die Kultur des Teilens. Und dass das wirklich was mit persönlichem Gewinn auch zu tun hat und nicht nur mit Verlust. Um diesen gesamtgesellschaftlichen Blick zu haben, haben Sie sich ja Co-Kreatoren mit ins Boot geholt, die eben aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Also dieser interdisziplinäre Ansatz, den haben Sie in Ihr Buch und in Ihre gesamtgesellschaftliche Bewegung WQ, Future Skills, übertragen. Vielleicht mögen Sie ein paar Namen nennen oder ein paar Bereiche, um klarzumachen, wie vielschichtig diese WQ-Bewegung ist, die Sie initiiert haben.
Genau. Ja, wir haben es speziell auf der letztlich entscheidenden Ebene, denn wenn man Werte und Haltungen nicht in Kompetenzen umsetzen kann, dann war das nur von geringer Wirkung. Also die Kompetenzen sind die Ebene, mit der das eben zur gesamtgesellschaftlichen Kraft werden kann. Die brauchen wir alle miteinander. Wir haben uns dann überlegt, ganz einfach und ganz pragmatisch, wo sind Menschen, die eben die eine oder andere Kompetenz eben schon beispielgebend umgesetzt haben, großartig vorgedacht haben, großartig umgesetzt haben. Und so haben wir dann tatsächlich genau genommen 31 Kompetenzen, da sind wir fündig geworden aus den Kontakten, die wir schon hatten oder auf Zurufe von denen, ich kenne da noch diese und jenen, so sind wir ganz pragmatisch vorgegangen. Ja. Nicht also ein Curriculum entwickelt, wo man wieder so tut, als könnte man das ewige Wissen einfach mal in ein paar Formeln bringen. So ist die Natur nicht beschaffen, so ist nichts beschaffen. Alles hängt mit allem zusammen. So, also wir haben beispielsweise Gerald Hüther, den bekannten Gehirnforscher, angesprochen, der ein par excellence Vertreter ist für Potenzialentfaltung, ja, dass er auf unterschiedliche Weise ausdrückt. Als Gehirnforscher diese ganze Welt der Future Skills hervorragend erforscht hat und daraus aus meiner Sicht die wunderbare Formel entwickelt hat, das Menschliche zu fördern, ist die wichtigste Aufgabe im 21. Jahrhundert, diese menschlichen Kompetenzen. Wir haben die Maya Göppel gewonnen, ja, für Transformationskompetenz, und zwar die gesamtgesellschaftliche Transformation. Wir können ganz große Ökosysteme, Wirtschaftssysteme, politische Systeme, alle miteinander transformiert werden. Das ist ihre Schlüsselkompetenz, hat sie zur erfolgreichsten Autorin 2021 in Deutschland gemacht. Sie ist dabei. Ulrich Weinberg ist der Chef von dem Hasso-Plattner-Institut School of Design Thinking, was ich vorhin erwähnt habe. Präsident des Weltverbands von Design Thinking. Margret Rasfeld, um den Namen jetzt auf der Ebene der Bildung der Welt zu benennen. Margret Rasfeld hat Schule im Aufbruch mit anderen gegründet, mit Gerald Hüther beispielsweise. Also diese Vernetzungen, die gab es auch schon vorher, jetzt naheliegenderweise. Und Margret Rasfeld gilt inzwischen als europaweit kreativste Bildungsinnovatorin. Sie war ja Schulleiterin in Berlin, der Evangelischen Schule Berlin Zentrum, ESBZ. Und die hat ja völlig verrückte Dinge gemacht. Soll ich mal ein Beispiel hier anbringen?
Gerne, Praxisnähe ist immer erwünscht.
Genau. Also die Margret Rasfeld hat ein Lernbüro als Konzept aufgegriffen. Das hatte irgendjemand als Idee entwickelt und sie hat gesagt, jetzt machen wir das mal, und hat an ihrer Schule praktisch eingeführt, dass Schüler im Prinzip aus einem Lernbüro sich die Bildungsmaterialien selber aussuchen konnten, die ihnen ganz individuell in Teams oder wie auch immer im Peer-to-Peer-Learning-Modus, also wo man sich gegenseitig Dinge vermittelt. Also sie konnten wählen praktisch, welches Material sie nutzen und in welchem Modus sie sich bestimmtes Wissen erwerben. Ja. Und die Lehrerinnen und Lehrer waren dann mehr Lernbegleiter dabei und ließen sich darauf ein und haben die unterschiedlichen Wege begleitet. Das hat natürlich eine Explosion an Motivation geschaffen. Und dann hat sie noch das Fach Verantwortung eingeführt, wo man praktisch Umsetzung, Praxislernen, Erfahrungslernen anhand real existierender Probleme geübt hat. Und das wurde noch gesteigert durch das Thema Herausforderung. Das in höheren Klassen musste man eigentlich fast Unmögliches tun, sich auf Herausforderungen, auf die man sich nicht vorbereitet fühlt, einlassen und ja, mit ganz wenig Geld zu schauen, wie man eine Reise über 14 Tage dann bewältigen kann in einem Team, wo das Team sich finden muss und so weiter und so fort. Und also aus dem Ganzen ist zum Beispiel etwas vollkommen Abartiges entstanden, nämlich die Idee, praktisch ein gesellschaftliches Problem, das die Schülerinnen und Schüler dort natürlich mitbekommen haben. An den anderen Schulen haben die meisten eben total die Lehrer Probleme, Schüler zu motivieren. Und haben die einfach gesagt, eigentlich sind doch wir die Experten. Wir haben das bei unserer Schule gelernt, wie Lehrer Schüler wunderbar motivieren können. Ja, also bieten wir doch mal eine Lehrerfortbildung an. Schüler und Schülerinnen haben eine Lehrerfortbildung entwickelt mit den Lehrerinnen und Lehrern dieser ESBZ-Schule. Und das haben inzwischen Zehntausende von Lehrerinnen und Lehrern besucht. Und das Echo ist generell, das ist die beste Lehrerfortbildung, die wir jemals erfahren haben. Hat uns am meisten weitergeholfen.
Genau, das ist dieses Kompetenzlernen aus erster Hand, was Sie eben sagen. Es hat nichts mit Theorien zu tun, die man eben durch Wissensvermittlung in sich hineinschaufelt, sondern man erfährt es im eigenen Leibe von den Leuten, die das schon mal praktiziert haben, die das mit Begeisterung weitergeben und so funktioniert es letztlich? Sie haben ja auch Manfred Schweighofer mit im Boot, den wunderbaren Opernregisseur, der vor allem auf Begeisterung setzt. Und gestern Abend haben wir gerade so einen schönen Zoom-Austausch gehabt, wo er eben erzählt hat, dass er, wenn er in Unternehmen geht und die Chefs sich darüber beschweren, dass ihre Mitarbeiter nicht motiviert sind, dann immer nachfragt, aber wie säen Sie denn Begeisterung in Ihrem Unternehmen? Und dann kommt erstmal ein großes Schweigen. Also Begeisterung gehört eben auch zu diesen Future Skills. Und in diesem Zusammenhang würde mich interessieren, welche Rolle spielen denn generell künstlerische Methoden innerhalb dieser VQ und Future Skills? Welche haben Sie da noch herausgefunden?
Also Manfred Schweighofer ist ein wunderbares Beispiel dafür. Ich nenne ein anderes Beispiel, wo die jetzt nicht in dem Buch mit beschrieben sind, aber das Projekt begleite ich auch schon seit über 20 Jahren. People's Theater heißt das. People's Theater. Die haben jetzt in Offenbach. Das basiert auf einer Fernsehsendung, die in Kasan, im Regionalfernsehen, damals war das noch sogar die Sowjetunion, als er das begonnen hat, Shamil Fatakov. Und die Geschichte ist ganz einfach. Schauspieler bei der Fernsehsendung oder jetzt bei dem Projekt in Offenbach, da kommen junge Leute im Jahr des Dienstes, des sozialen Jahres zusammen, werden ausgebildet, Folgendes zu tun in den Schulen. Eine bestimmte Problemstellung, die an der Schule existiert, wie Mobbing, wie zu wenig Achtsamkeit für die Umwelt in der Schule besteht. Also die Klassiker an Herausforderungen, die fast überall da sind. Das wird dargestellt in einem ganz kurzen Sketch von wenigen Minuten bis zu der Stelle, wo es droht zu kippen in Gewalt oder schreckliche Wirkungen. Dann wird es aber eingefroren und dann beginnt der Moderator, die Moderatorin mit der Analyse mit dem Publikum, mit der Schulklasse und wie ist das entstanden? Was fällt euch dazu ein? Nutzt also wiederum die kollaborative Intelligenz. Okay, dann hat man ein gewisses Bild und dann kommt die wichtige Stufe Lösungen, Lösungsideen. Wiederum mit dem Publikum wird das eben halt aufgegriffen, eingeladen. Dann werden, wenn praktisch diese Leute aus dem Publikum, die großartige Ideen beigetragen haben, auf die Bühne gebeten, mitzuspielen, dasselbe Stück nochmal mit der gemeinsam entwickelten Lösung. Und da ist praktisch Schauspielerei, da ist viel künstlerische Kompetenz steckt hier in diesem Ansatz. Und dieses Projekt läuft jetzt haben wir erstmals bei der Expo in Hannover vorgestellt in Deutschland. Und dieses Projekt in Offenbach hat so ziemlich alle Preise gewonnen, die man gewinnen kann mit so einem Projekt, bis zum Bundespräsidenten. Und das läuft in Schulen. Inzwischen erreicht das über die Jahre hinweg weit über 100.000, 200.000 Schülerinnen und Schüler sind in den Genuss gekommen. Das ist Praxislernen, in einem verdichteten Format, wo alle mitziehen und alle begeistert sind. Und es geht um ihre Probleme, um ihre Analyse, um ihre Kompetenzen, um ihre Lösungsideen. Die werden ernst genommen, wertgeschätzt und das Publikum wird zu Co-Regisseuren quasi.
Das ist interessant, was Sie sagen, weil ich erkenne da Parallelen zum Playback-Theater, ein Theater, was sozusagen in Unternehmen hineingetragen wird, wo auch Begebenheiten eben aus dem Unternehmensalltag kurz berichtet werden und die Schauspieler setzen das dann improvisatorisch um, spiegeln das Ganze. Ne? Das ist ja so wichtig, dass man diesen Perspektivwechsel hat und können dann eben reflektieren, was ist da eigentlich passiert, wie können wir anders reagieren, um Konflikte zu vermeiden oder sie zu bearbeiten. Das, was Sie sagen, an unterschiedlichen Stellen in der Gesellschaft ploppen so die gleichen Phänomene auf. Wie kann man gesamtgesellschaftlich dafür Lösungen finden? Das mit künstlerisch kreativen Methoden.
Genau. Also gerade indem man das so spielerisch macht, erleichtert man die Lernprozesse Übrigens, diese Methode, was ich eben beschrieben habe, wird auch in Unternehmen angewandt. Also in vielen Ländern, ja, Unternehmensberatungsteams, ja, nutzen das. Und die sagen auch, also damit kann man einfach dann Konfliktsituationen in Unternehmen, die man bisher einfach unter der Hand attackiert und darüber redet, aber es wird nie zum Thema. Ja, auf dem Wege ist es möglich, das zum Thema zu machen. Und das Ganze wurde auch in Krisenregionen, wie wir es jetzt in der Ukraine sehen, in anderen Zeiten, eben auch schon zur Wiederbefriedung eingesetzt. Ja, auch das mit eben erstaunlichen Erfolgen. Und das Schöne, also ist es wirklich so erstaunlich viel leichter, solche Kompetenzen zu lernen. Warum? Das ist in unseren Genen, das ist in unserem Menschsein verankert. Ne? Was würden wir machen, wenn wir keine Imaginationskompetenz hätten in der Menschheitsgeschichte? Ja, wir würden wahrscheinlich noch, unsere Wohnungen wären dann weiterhin Höhlen. Ne? Die ganze Innovationsgeschichte des Menschen ist, wenn man es jetzt so verkürzen will, auf eine solche Kompetenz, die wir alle erwerben sollen, nicht nur wenige Genies, ja, diese Vorstellungskompetenz, die tritt ja immer erstmal aus in den Köpfen von Menschen, aus dem, was scheinbar möglich ist, was scheinbar die Wahrheit ist, was scheinbar geht und was scheinbar nicht geht. Ja. Also es ist immer ein Einstieg in das Unmögliche, unmöglich Scheinende. Ja. Das ist die gesamte Fortschrittsgeschichte der Menschheit in ihrem Kern. Nur diese Kompetenz weisen wir ein paar wenigen Genies zu. Und das können alle lernen. Diese Kompetenz, ich habe das selber als junger Mensch, der Alfred Adler studiert, einen der Klassiker Psychologie, der hat sich beschäftigt als Arzt mit Menschen, die etwas Besonderes gemacht haben, nämlich die über eine gefühlte oder eine reale Organminderwertigkeit beispielsweise, haben sie gesagt, jetzt erst recht, ich will das loswerden, ich will das überwinden. Wer diese klare Entscheidung getroffen hat, überwindet das, kann sich daraus entwickeln. Und später hat Adler sich die Frage von der anderen Seite her gestellt, sind die Genies ja vielleicht Überkompensierer, die genau diese Entscheidung getroffen haben? Und er hat dann das Biografie für Biografie festgestellt. Und ich habe das als 17-Jähriger, diesen Wahnsinn gehört, gelesen, mich damit beschäftigt und habe dann gesagt, ey, das wäre doch scharf, das probiere ich jetzt aus. Ja. Und ich habe dann tatsächlich ich habe eine Superkompetenz gehabt, Mathematik. Ja, die habe ich gesagt, okay, die stelle ich jetzt mal zur Seite. Ich beschäftige mich mit meiner staatlich geprüften Nichtkompetenz im Umgang mit der deutschen Sprache. Ja, ich war total Versager im Umgang mit der deutschen Sprache. Dauerabo 4. Niemals 11 Klassen, nie eine bessere Note als 4. Also ich war staatlich durchgeprüft. Ja, und das wollte ich dann entwickeln und ich habe das zu meinem Beruf gemacht. Aber ich habe praktisch mich als Selbsttest, im Selbsttest geprüft, kann ich ein nach der anderen Schwäche, ja, die ich mir zugewiesen habe, die andere mir zugewiesen habe, bin da ausgetreten und habe gesagt, und wie geht's doch? Alles
Das ist ja.
Mögliche war einmal unmöglich. Das ist eigentlich die große Botschaft. Und es kann Imaginationskompetenz, das ist so mein Spezialgebiet deswegen geworden. Und die möchte ich eben wirklich eigentlich vermitteln allen Menschen, weil sie sich alle befreien können. Und zwar unglaublich viel leichter, als sie meinen.
Walt Disney hat mal gesagt, can dream, can do. Also was du träumen kannst, kannst du auch machen. Oder bei den Musikern sagt man, can sing, can play. Alles, was du singen kannst, kannst du auch auf deinem Instrument spielen. Also das hat ja auch mit Imaginationen zu tun.
Absolut, absolut,
Und
ja.
diese Kraft der Imagination, die gibt es ja auch in ganz verschiedenen künstlerischen Bereichen. Also die Architekten, die
Okay.
sich halt Bauwerke vorstellen, die
Genau.
Autoren, die sich eben diese Romanplots entwickeln, oder die Filmemacher, Opernregisseure im Theater, die
Genau.
Schauspieler, die irgendwelche Geschichten, persönlichen Geschichten und Dramen durchleben, oder auch heutzutage die Game Designer, ne? Die
Genau.
Spielewelten in interdisziplinären Teams erfinden. Und deshalb mit Blick auf diese künstlerischen Potenziale Ideale wäre jetzt meine Frage, wie kann es gelingen, Künstler und Kreative mit hineinzunehmen in diese Kompetenzvermittlung? Also sehen Sie eine Chance, das vielleicht für Künstler und Kreative nochmal neben dem Kern künstlerischen Bereich nochmal ein anderer Bereich entstehen kann, ein beruflicher Betätigungsbereich, um sozusagen Menschen in nicht künstlerischen Berufen oder Lebensbereichen genau diese tollen, kreativen, spielerischen, imaginatorischen Fähigkeiten zu vermitteln? Das würde mich interessieren.
Eine Chance, ich würde sagen, ein paar Milliarden Chancen. Das ist ja im Grunde genommen Zukunft. Das hat der Matthias Hawkes vor kurzem mal in einem Beitrag so schön gefasst. Zukunft ist eine Entscheidung. Also für jeden Künstler, künstlerisch schon gut geschulten und auf dem Weg seienden, wie er das umsetzen kann, einfach einsteigen. Einfach selber die eigene Kraft, die schon da ist, nutzen, vernetzen, mit anderen Menschen sich zusammenfinden, einsteigen in diese Community von VQ Community oder Future Skills Community, die ja existiert, die schon real ist, einsteigen und hier mitmachen und wirklich mitmachen an praktisch diesem Sichtbarmachen, das Erlebbarmachen dieses Kompetenzenlernens auf ihre eigene Weise, auf die Weise, die sie unterstützen möchten, multiplizieren möchten oder neu kreieren möchten. Das geht ja nicht darum, dass wir jetzt dann hier schon alles wissen. Und Lernen ist ja immer auch ein völliger Irrtum zu meinen, wenn man eben keine Fehler macht, dann kann man das meiste lernen. Wer war das? Ein gewisser Hegel, kennen wir, glaube ich, irgendwo her. Ja. Er hat mal gesagt, und der größte aller Fehler ist, keine Fehler machen zu wollen. Das Künstlerische ist ja gerade auch diese Befreiung aus dieser Fehlervermeidungsideologie. Wir brauchen Fehler, um zu sehen, was noch fehlt. Deswegen heißt es ja Fehler und nicht falscher. Also Wortspielereien sind unglaublich wichtig. Der Umgang mit Sprache ist unglaublich wichtig. Neue Narrative entwickeln. Ich habe ja gerade vor kurzem in einem Beitrag auf meiner Website peterspiegel.de/blog einen Blogbeitrag geschrieben, letztlich über meine unverschämte Philosophie und Wunschäußerung. Future Skills sind letztlich der neue Wohlstand, sind das neue Narrativ, nach dem wir alle gesucht haben. Denn diese Kompetenzen sind selbst Reichtum, Reichtum, Reichtum in einem unglaublich neuen Ausmaß, bereichernd, begeisternd, inspirierend, zusammenführend und so weiter.
Der Fokus liegt eben auf den Potenzialen und nicht auf den Defiziten. Das, was Sie eben an Ihrer eigenen Biografie so schön geschildert haben. Sie gesagt haben, Sie waren die Mathe-Granate. Genau. Ja, im Deutschen nicht so gut, aber Sie haben sozusagen mit Ihren positiven Fähigkeiten versucht, vielleicht das, was noch nicht so gut läuft, mitzuziehen. Ne? Also so den einen Bereich vielleicht mit dem anderen zu kompensieren. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für unser Bildungssystem, dass wir mehr den Fokus eben auf die Talente, auf das, was uns vorantreibt, auf unsere Begeisterung zu setzen, als immer auf die Defizite.
Absolut. In dieser Welt des VQ-Denkens haben wir natürlich schon wahnsinnig viele gute Beispiele auch zusammengetragen und Erkenntnisse gewonnen. Zum Beispiel, ja, die Evolutionsgeschichte der Menschheit zeigt auch eines, dass die wertvollsten Ideen nicht dort entstehen, wo es die besten Forschungsinstitute gibt und gab, sondern dort, wo etwas als notwendig erachtet wurde und dann aus dieser Motivation als etwas Notwendendes auch dann hervorgegangen ist. Ja. Also die Not ist der stärkste Antrieb der Menschheitsgeschichte immer gewesen. Und jetzt diese sozialen Innovationen, die kommen nicht aus den höchstgradigst gebildetsten Menschen, sondern den Menschen, die es nicht locker gelassen, eine bestimmte Not zu überwinden. Auch das ist eine wahnsinnig gute Botschaft und kann uns befreien aus dem Vorurteil, ja, das weiß ich doch nicht, da habe ich doch gar kein Wissen, da fehlt mir dies und jenes. Nein, das ist nicht wahr. Als die Yunus dazu gelernt hat, dass die ärmsten Menschen in Bangladesch, die keine Leitbildung hatten, überhaupt keine Chancen, keinen Zugang zu Geld, die haben ihm erzählt, was sie brauchen. Und die haben ihn auf die Idee dieser Kleinkredit-Idee gebracht. Yunus war Wirtschaftsprofessor und hat gesagt, kein einziger Wirtschaftsprofessor in der Welt, von keinem hat er gelernt, wie man Armut überwinden kann, nur wie man Reichtum vermehren kann, für wenige natürlich. Wenn er nicht dieses Gespräch auf Augenhöhe geführt hätte mit Betroffenen, hätte er diese Idee nie auch selber mitentwickeln können. Wir können alle einsteigen. Wir sind diejenigen, die die Freiheit haben, diese Kompetenzen zu entwickeln, damit uns zu befreien von unseren vielen Vorurteilen über unsere eigenen Fähigkeiten oder was man kann und was man nicht kann oder was man ja nie lernen kann. Und wenn man eben Kompensationskompetenz entwickelt, dann kann man selbst aus Schwächen Stärken machen. Und deswegen ist es kein Zufall, dass man über ein anderes Forschungsergebnis, dass man festgestellt hat, die heute kreativsten Menschen sind fast durchgängig Schulversager. Die haben eben gerade nicht die klassische Karriere gemacht. Und die besten und kreativsten Wege heute sind bei Menschen, die sich einlassen auf die Grenzüberschreitung und reingehen und mitnehmen von neuen Erfahrungen.
Das finde ich ist ein wunderschönes Schlusswort, weil es nochmal ihr positives Menschenbild und Weltbild zeigt und diese Zuversicht und dieses Vertrauen, dass man mit ganz vielen Menschen auch aus unterschiedlichen Bereichen reden muss, ins Gespräch kommen muss, ihnen Vertrauen schenken muss und Zuversicht haben muss, dass jeder sozusagen seinen Platz im Leben findet, wenn er sich Gedanken macht und ja überlegt, wo ist etwas zu tun, was der Welt nachhaltig hilft und uns alle gemeinsam voranbringt.
Lassen Sie uns gemeinsam schauen, wie wir die Kreativszene hier mit einladen und gewinnen für wirklich dieses neue Narrativ, diese neue Hoffnungsgeschichte. Die brauchen wir aus ökologischen, aus friedlichen und so vielen weiteren Gründen. Und die ist machbar.
Vielen, vielen Dank, lieber Herr Schwiegel. Ich hoffe wirklich, dass die VQ-Bewegung möglichst viele Menschen findet, dass sich viele anschließen und dass dieses ko-kreative Aktivwerden dadurch ausgelöst wird, viel verändert und viel transformiert. Also ich danke Ihnen sehr für diese Einblicke in die VQ-Welt der Zukunftskompetenzen. Das war Peter Schwiegel, Bildungsinnovator und Kopf der VQ-Initiative. Herzlichen Dank.
Danke Ihnen.